Hey, ich bin Charlotte Mühlern und freue mich, dass du mit dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um eine Frau mit einer unglaublichen Lebensgeschichte. Hylia Marquardt kam mit dem Gendefekt Dysmélie auf die Welt. Sie hatte Fehlbildungen an Armen und Beinen. Im Alter von 18 Jahren wurden ihr dann beide Beine amputiert. Aufgeben, das war für Hylia aber nie eine Option. Heute ist sie Unternehmerin, Influencerin und Autorin und vor allem Mama eines 5-jährigen Sohnes. Welche Herausforderungen sie im Alltag hat und wie es ist, eine Mama ohne Beine zu sein, das erzählt sie uns jetzt. Du bist jetzt ja Unternehmerin, Influencerin, hast ein Buch geschrieben und hast noch einen ganz anderen Vollzeitjob. Du bist nämlich auch Mama. Wie schaffst du das, das alles unter einen Hut zu bringen?
Ja, das frage ich mich manchmal tatsächlich halt auch. Das ist schon auch ein bisschen viel, aber ich teile mir das schon auch ein bisschen ein, weil also in der Zeit, wo mein Sohn im Kindergarten ist, gucke ich dann, dass ich dann die Arbeit, die ich machen muss, dann abarbeite und dann bin ich dann nachmittags dann ganz und gar für meinen Sohn dann da. Genau.
Gibt es so einen Bereich, wo du sagen würdest, der macht dir so am meisten Freude bei all deinen Projekten, die du machst?
Also natürlich die Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Klar. Also das ist natürlich das Erste. Ich liebe es einfach, mit ihm draußen zu sein, in der Natur zu sein. Und jetzt, wenn die Sonne halt so scheint, dann ist das eher so, dann ruft es mich immer nach draußen und ich möchte die ganze Zeit mit ihm draußen sein. Also eigentlich, was sich so draußen in der Natur abspielt, da fühle ich mich eigentlich total wohl.
Du arbeitest ja auch bei der Stuttgarter Handwerkskammer und da kennt jetzt ja dann vielleicht auch nicht immer jeder Kollege, jede Kollegin deine Geschichte. Gibt es da irgendwie manchmal komische Blicke oder so, die kommen, wenn sie dich sehen?
Nee, also auf der Arbeit jetzt gar nicht, also gar nicht, überhaupt nicht. Die kennen mich dann eigentlich so, wie ich bin. Ich bin ja jetzt auch mittlerweile schon seit 9 Jahren dort beschäftigt. Und von daher ist das alles so ganz normal für die.
Gibt es sonst manchmal irgendwie komische Blicke, wenn du so draußen unterwegs bist?
Ja, sicherlich. Also mir fällt das jetzt nicht unbedingt so auf, aber mein Mann oder Menschen in meinem Umfeld, die sagen dann schon, guck mal, die Person guckt dich irgendwie komisch an oder die ganze Zeit. Aber ich nehme das eigentlich gar nicht mehr so wahr. Aber klar, die Leute sind natürlich halt auch neugierig und wollen wissen, wie ich was mache oder wie ich mich fortbewege. Und von daher kommt das natürlich schon immer wieder vor, ja.
Hast du lernen müssen, damit umzugehen? Oder war das schon immer so, dass du halt warst, ja, sollen sie halt gucken?
Also ja, tatsächlich, wie du ja auch schon gesagt hast, ich habe eine angeborene Dysmélie. Also ich war schon von Anfang an, von Geburt an schon so, also die Hände, die waren schon immer so. Und die Leute, die haben schon auch gerade im Kindergarten habe ich natürlich auch sehr viel Mobbing und sowas halt erlebt, weil Kinder natürlich total ehrlich und direkt sind und das immer komisch fanden, wie ich gelaufen bin oder wie ich halt aussah. Und von daher kenne ich das von klein auf auch. Also, dass Menschen mich einfach aufgrund meines Körpers oft halt angesprochen haben oder dass ich gehänselt wurde, ja.
Dein Alltag ist auf jeden Fall total vielfältig. Du bist mega aktiv. War das schon immer so? Warst du schon immer so eine aktive Person?
Ja, tatsächlich. Also als Kind habe ich mich auch sehr viel bewegt. Also ich hatte ja so Schienen als Kind. Also ich bin mit denen gelaufen und die sind sehr oft kaputt gegangen, weil ich halt so aktiv war. Also ich bin auch sehr viel geklettert, bin irgendwo runtergesprungen und so. Von daher ist es halt schon immer so gewesen und das ist immer noch so. Und ja, ist es schon. Ja, ich war schon immer sehr lebendig.
Jetzt haben wir kurz über dein heutiges Leben gesprochen. Blicken wir jetzt mal kurz zurück. Du hast ja gerade eben die Schienen schon angesprochen. Du bist mit Dysmélie zur Welt gekommen. Das ist ein Gendefekt. Holst du vielleicht noch mal kurz ab, was ist das genau?
Also Dysmélie ist so eine Fehlbildung, was man ja auch an den Händen, also man sieht es halt. Und das war auch an den Beinen so, also die Unterschenkel, die Knochen waren nicht komplett ausgeprägt. Und aufgrund dieser Knochen, diese brüchigen Unterschenkel, sage ich jetzt mal so ausgedrückt, bin ich dann halt zwar auch ohne Schienen gelaufen, aber konnte nicht lange damit laufen, weil es einfach auch sehr schmerzhaft war. Und genau, und deswegen brauchte ich dann halt auch immer wieder diese Schienen.
Dein Vater hatte den Gendefekt ja auch. War deinen Eltern klar vor deiner Geburt, dass das Risiko besteht, dass du eben auch mit diesem Gendefekt zur Welt kommst?
Also ja, das ist so, meine Mutter wusste es tatsächlich gar nicht. Also man hat ihr das ehrlich gesagt auch verheimlicht, dass es sein könnte, dass ich eine Behinderung, also dass ich eine Behinderung haben könnte. Mein Vater, seine Familie wusste es wohl, aber es wurde nie offen darüber geredet. Und von daher war das für meine Mutter natürlich halt auch, ja, es war sehr schockierend halt, als sie gesehen hat, dass irgendwas mit mir nicht stimmt.
Wie kann ich mir da so eine Reaktion vorstellen von deinen Eltern? Hast du da irgendwie vielleicht mal von deiner Mutter irgendwas drüber erfahren, wie sie reagiert hat?
Also, sie hat mir irgendwann gesagt, dass es sehr, also ich vielleicht ein so ein Beispiel. Ich hatte ihr mal gesagt, Mensch, Mama, ich bin ja Muttertag auf die Welt gekommen und das muss ja ein sehr schönes Geschenk für dich gewesen sein. Und da hat sie gesagt, das war es überhaupt nicht. Und der Satz hat mich eigentlich sehr lange beschäftigt, weil ich das auch nicht verstanden habe, warum sie das so gesagt hat. Und irgendwann, als ich dann erwachsen war, wusste ich, warum sie das gesagt hat. Also sie meinte das halt auf, also allgemein auf die Situation bezogen, dass sie halt einfach schockiert war, als ich so auf die Welt kam und das für sie dann ganz schlimm gewesen sein muss. Ich muss auch dazu sagen, sie konnte kein Deutsch, also sie kam nach Deutschland, sie hat nichts verstanden von dem, was man im Krankenhaus ihr gesagt hat, als ich auf die Welt kam, und sie ist total in Panik gewesen. Und sie meinte es eher auf die Situation bezogen halt. Also sie war einfach total überfordert. Sie war erst 17, als sie mich bekommen hat. Und von daher, wenn ich überlege, wie ich so mit 17 war, wäre ich auch überfordert gewesen in der Situation.
Ja, mehr als verständlich natürlich. Ja. Du warst ja dann als Kind ganz lange im Krankenhaus, wurdest etwa 20 Mal operiert. Hast du Erinnerungen an diese Zeit im Krankenhaus? Nimmt man das irgendwie wahr, auch als Kind oder auch in der Rückerinnerung daran?
Oh ja, ich habe tatsächlich so viele Erinnerungen an das Krankenhaus. Also wirklich sehr weit, ich kann sehr weit zurückdenken. Also ich weiß, ich würde sagen, das Bild, was ich immer wieder sehe, dass ich da ungefähr 2 Jahre alt gewesen sein muss und hatte so einen Schnuller und habe mich immer sehe mich immer wieder in diesem Bett mit den Gittern, das weiße Bett mit den Gittern. Und das hatte ich ganz oft schon im Kopf, oder manchmal kommt das immer noch. Und natürlich halt aber auch schöne Erinnerungen, wie zum Beispiel, ich hatte da meine Krankenschwester, die Schwester Gabi, und habe das immer wieder vor Augen, wie sie mich von einem Zimmer zum anderen Zimmer gebracht hat. Ich war sehr viel bei ihr auf dem Arm, ich saß bei ihr oft auf der Schulter und sie sah aus wie Pippi Langstrumpf. Und von daher sind das so einzelne Szenen, die dann immer wieder mal so kommen, ja.
Du wurdest dann ja auch eingeschult, ich glaube auch im Krankenhaus sogar. Mhm. Wie war das so?
Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich eine riesen Schultüte hatte. Also die war wirklich riesig und da waren halt lauter Süßigkeiten drin. Ich kann nur an diese eine Szene mich erinnern, wie ich diese riesengroße Schultüte in der Hand halte. Und alles Weitere weiß ich nicht. Also es ist nur so ein Bruch, also so kleine so Szenen, die sich immer wieder mal, die so präsent sind, aber so allzu viel weiß ich da jetzt nicht. Ne?
Aber du bist ja dann erstmal auch ganz normal auf einer normalen Schule gewesen. Mhm. Wie haben denn so die anderen Kinder auf deine Fehlbildungen reagiert?
Also ich wurde ja ein halbes Jahr später, kam ich dann in die Klasse, also in die erste Klasse. Und wie haben die reagiert? Also in meiner Klasse kann ich mich daran erinnern, dass das gar nicht so ein Thema war, aber in den Pausen, die anderen Kinder hatten offensichtlich irgendwie damit ein Problem. Aber in meiner Klasse gar nicht. Also ich habe so nette Erinnerungen irgendwie, dass ich sehr viel mit denen allen auch in der Pause gespielt habe, mit meinen Klassenkameraden. Mhm. Und von daher war das gar nicht so ein Thema. Also nicht, dass ich mich da jetzt dran erinnern kann in der Klasse so.
Ja, mit 18 kam ja dann so dein nächster großer Einschnitt. Du musstest operiert werden an den Beinen, denn trotz all den Operationen konnten sie ja nicht gerettet werden und mussten letztlich amputiert werden. Nehmen uns vielleicht nochmal kurz mit, was war da genau?
Also ich wusste ja als Kind, also die letzte OP war mit 6 Jahren und ich wusste, dass ich, wenn ich mal 18 bin, dass ich nochmal ins Krankenhaus muss. Und da noch mal geguckt wird und dann noch mal vielleicht entschieden wird, was kann man da noch machen. Weil bis zum 6. Lebensjahr wurde halt sehr, sehr viel operiert. Und dann war irgendwann so ein Cut, weil es hieß, die Hülya, die soll erst mal groß werden, erwachsen sein. Also ja. Bis 18 und dann kann man gucken, wie die Beine aussehen. Ich habe nie in der Zeit über eine Amputation drüber nachgedacht. Also das war mir nicht bewusst, dass es eventuell mal ein Thema sein könnte oder so. Und ich habe nur gedacht, wahrscheinlich werden sie mich dann halt wieder irgendwie operieren, eventuell. Naja, und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und man muss dazu sagen, dass ich zu der Zeit halt auch sehr viele Entzündungen hatte. Also immer wieder auch nicht mehr richtig laufen konnte. Und das ist dann alles mit der Zeit immer ein bisschen schwieriger wurde. Und dann haben die dann gesagt, also rechts würden sie zu einer Amputation empfehlen, aber links sollte man das Bein auf jeden Fall erhalten. Also das erhalten das Bein, weil es einfach noch funktionsfähig ist. Und dann, ja, gut, die wollten dann eine Titanschraube unterm linken Fuß einsetzen und rechts amputieren. Okay, dann wurde das auch gemacht. Ich muss auch dazu sagen, ich fand das jetzt, ich habe natürlich nicht gesagt, juppi, super.
Aber du konntest damit leben.
Ich konnte irgendwie damit gut leben. Vielleicht auch, weil ich wusste, ich habe noch das andere Bein. Es war dann vielleicht nicht ganz so schlimm. Und dann wurde da die Titanschraube links unten eingesetzt, genau. Und dann hat sich aber 4 Wochen später die Schraube sich gelöst und dann hat sich das so weit entzündet. Also die Entzündung ging bis ganz, so ziemlich weit nach oben. Und ich wusste, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich dann wieder ins Krankenhaus gegangen und dann haben sie da mit den Gerätschaften geguckt und haben gesehen, okay, die hat sich gelöst und wir müssen jetzt ganz schnell reagieren. Und dann hat man mich aufgeklärt und gesagt, also wenn es nicht amputiert wird, dann kann es sein, dass die Entzündung weiter nach oben geht und dass ich daran sterben könnte, etc. Also war das sozusagen dann 4-5 Wochen später dann die zweite Amputation. Und die war jetzt nicht so erfreulich, kann man sich vorstellen. Also ich war schon auch ziemlich fertig, weil ich auch einfach nicht operiert werden wollte. Ich wollte einfach meine Ausbildung machen, ganz normal. Ich habe im Internat gelebt und wollte ganz normal da weitermachen und nicht schon wieder so eine blöde OP und so. Und ja gut, aber das hat irgendwann nach vielen Gesprächen mit dem Arzt, hat er dann irgendwann gesagt, also eine Woche hast du Zeit, eigentlich kann man nicht mehr viel machen, außer Ja sagen. Und ich habe dann einfach gesagt, ich möchte nichts machen lassen, bin gegangen, war sauer und eine Woche später bin ich dann doch wieder ins Krankenhaus und habe dann die zweite OP machen lassen, also die Amputation, genau.
Hattest du Angst vor der Amputation?
Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte Angst, weil ich so viele komische Träume hatte. Also ich hatte sehr viele Albträume, ich habe immer wieder von den Beinen geträumt, das ist einfach schwarz waren, also so richtige komische Träume und habe mir ehrlich gesagt, ich habe mich ziemlich verrückt gemacht vorher, weil ich jetzt auch nicht so richtig wusste, was erwartet mich. Ist es danach wirklich vorbei oder kommt danach wieder eine OP? Und irgendwie hatte ich nicht so richtig Vertrauen, weil ich dachte, das ist schon mal schief gegangen nach der Titanschraube. Es könnte sein, dass da vielleicht wieder irgendwas kommt. Und von daher war das schon auch heftig.
Gab es bestimmte Sachen, die dir nach der Amputation, ich schätze mal, du musstest ja eigentlich noch mal neu ins Leben finden, neu laufen lernen auf Prothesen. Gab es da bestimmte Dinge, die dir geholfen haben, auch so deinem eigenen Selbstwertgefühl vielleicht geholfen haben?
Also ich hatte das Glück, dass ich einen Arzt hatte, der mich amputiert hat, war selber amputiert, der Arzt. Also der hatte selber eine Beinprothese. Und bei dem war ich natürlich gut aufgehoben, weil er konnte mir natürlich vor der Amputation halt auch sagen, ja, guck mal, ich kann auch damit tanzen und es geht schon und die Technik, die Medizin, es ist Wahnsinn, wie fortgeschritten alles ist und das kriegst du hin. Und der hat das natürlich dann immer wieder gesagt, von daher hatte ich auch ein Riesenglück, dass ich den halt auch als Arzt hatte. Und dann dachte ich, wenn jemand das weiß, dann einer, der es wirklich selber auch erlebt hat. Und dann, ja, und dann war es aber tatsächlich so, nach der OP habe ich ganz schnell die Situation dann auch akzeptiert und angenommen, weil eine andere Möglichkeit gab es ja auch nicht. Also es gab ja nur, entweder finde ich jetzt alles blöd und es ist aber auch wichtig, das zuzulassen, dass es einfach einem nicht gut geht. Ja. Also auch diese Trauerphase, das hatte ich natürlich auch. Es war jetzt nicht danach gleich, schön, super, sondern es war auch schon eine Trauer auch da und ich habe aber irgendwie schnell die Kurve gekriegt, habe gedacht, okay, ich bin noch so jung, ich will noch das machen, ich will dies machen. Und dann war auch gleich wieder dieser Wille dann da, einfach loszulegen und loszulaufen. Es hat ein bisschen gedauert, weil die Narben nicht so gut verheilt waren und so. Das hat ein paar Monate gedauert. Und dann ging das peu à peu.
Du hast ja dann irgendwann auch deinen jetzigen Mann kennengelernt und bist mit ihm nach Schwaben gezogen.
Ja.
Wie war das so für dich? Beziehungsweise du warst ja dann, schätze ich, erstmal auch mal auf Jobsuche. Wie lief die so?
Oh ja, also ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, ne? Und genau, da habe ich mich schon, also da hatte ich schon einen sicheren Job. Also ich habe im Altenheim gearbeitet und hatte 9 Jahre einen sicheren Job und alles war super. Genau, und dann war es so, als dann feststand, dass ich dann ins Schwabenland ziehe, habe ich mich dann beworben. Also ich habe über, ich glaube, 190 Bewerbungen oder was rausgehauen. Und das war halt alles andere als einfach, weil die Leute teilweise mich nicht eingeladen haben oder was die Leute auch abgeschreckt hat. Ich wollte so gerne im Hotel arbeiten, an der Rezeption. Und als der aber gehört hat, dass ich so eine Behinderung habe, ich hatte vorher am Telefon mit ihm gesprochen, mit dem Geschäftsführer, dann hat er gesagt, ich brauche dringend jemanden. Und als ich ihm dann die Unterlagen zugeschickt habe, hat er dann irgendwie sich nie mehr gemeldet. Er sagte dann auch, er findet es schwierig. Man könnte ja auch Leute abschrecken, wenn man in der Rezeption sitzt und so eine offensichtliche Behinderung hat. Also natürlich gibt es auch leider Menschen, die das so denken und immer noch Vorurteile haben halt. Und dann habe ich kurze Zeit selber dann bei der Stadt angefangen. Also beim Einwohnermeldeamt, hat mir leider nicht gefallen. Also 3 Monate später habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Und dann habe ich mir selber den Job auch gefunden bei der Handwerkskammer. Mhm. Und da bin ich ja halt immer noch als Seminarmanagerin tätig. Und das ist halt voll cool. Also ich habe den Job dann gekriegt, habe super, super nette Kollegen und Chefs. Also von daher war das schon alles ganz gut dann.
Ja, mittlerweile bist du auch, wir hatten es ja schon am Anfang der Sendung, mittlerweile bist du ja auch Mama. Habt ihr euch eigentlich im Vorfeld Gedanken gemacht, dass natürlich die Chance durch den Gendefekt besteht, dass vielleicht euer Sohn auch an Dysmelie erkrankt?
Ich wusste es als Kind, dass es sein kann, wenn ich mal ein Kind habe, dass es genau diesen Gendefekt dann bekommt. Und irgendwann habe ich dann Dennis gesagt, als ich den Wunsch hatte, ich möchte jetzt Mama werden, habe ich gesagt, Dennis, ich möchte jetzt unbedingt Mama werden. Aber du weißt, könnte ja sein, dass es dann diesen Gendefekt bekommt. Und wir haben ganz offen und ehrlich darüber gesprochen. Und das war dann halt auch klar, dass wir ihn behalten wollen, egal ob jetzt mit Gendefekt oder ohne Gendefekt. Und wir haben gesagt, das ist ein Geschenk an uns und wir möchten es halt einfach so annehmen, wie es zur Welt kommt. Und von daher, er hat diesen Gendefekt jetzt nicht, also er hat es jetzt nicht bekommen von mir. Aber selbst wenn, wäre das jetzt kein Grund gewesen, ihn nicht zu behalten.
Gab es da auch andere Stimmen irgendwie in eurem Umfeld oder Skepsis vorher? Oder haben das alle genauso wie ihr einfach ganz offen genommen?
Ja, also die um uns herum, die Personen, Freunde oder so, das war überhaupt kein Thema. Also die haben sich alle mit uns gefreut. Ja. Und von daher, Dennis, seine Eltern wussten das ja auch, dass es sein kann. Aber das ist ja, die hatten genau die Meinung wie wir auch. Also.
Ja, sehr gut. Dein Sohn ist ja heute 5 Jahre alt. Ich kann mir vorstellen, so ein 5-Jähriger, der rennt auch mal ein bisschen in der Gegend rum und will vielleicht auch nicht immer das machen, was Mama gerade sagt oder Papa. Wie klappt denn das so im Alltag? Weil du kannst ja bestimmt nicht mal ebenso schnell hinterherrennen.
Ja, richtig. Also es ist so, dass Dennis immer dabei sein muss. Also der muss immer dabei sein und hinter dem Rangi herrennen. Wobei jetzt die letzten Wochen wird es besser, habe ich festgestellt. Also wenn ich jetzt sage, Rangi, komm mal bitte, dann kommt er auch. Aber es kann auch sein, dass er mal einen Tag hat, wo er dann einfach gar nicht hören möchte. Und dann deswegen ist halt der Dennis immer dabei. Aber ja, das war auch herausfordernd. Also das war auch echt herausfordernd, ständig immer auf andere oder auf Dennis auch angewiesen zu sein, weil ich dachte, ich würde so gerne mal mit ihm alleine rausgehen. Ich würde so gerne einfach mal mit ihm alleine auf dem Spielplatz sein, ohne dass ich ständig den Dennis fragen muss. Natürlich macht er es gerne, aber ja, schon, der Wunsch war schon da, dass ich den auch alleine mal in den Kindergarten bringe, dass nicht immer jemand dabei sein muss. Haben wir aber jetzt auch schon ein paar Mal gemacht mit dem Rangi. Also ich habe ihn auch schon alleine in den Kindergarten gebracht und wir waren beide auch sehr stolz drauf, dass wir das zusammen gemeistert haben. Ja,
das ist ein gutes Stichwort. Wollte ich mich gerade fragen, wie sieht denn das dann aus, so organisationstechnisch, wenn du ihn in den Kindergarten bringst oder auf den Spielplatz? Ist es was, wo du dir vorher die Orte auch, gut, Kindergarten machst du dann täglich, aber die du dir vorher anguckst, ob die barrierefrei sind oder ist es einfach so, dass du es auf dich zukommen lässt?
Nee, also es ist so, dass der Dennis ja immer mit auf dem Spielplatz ist und im Kindergarten, das ist ja gar kein Thema, da kann ich ihn schon mal hinbringen, aber so Spielplätze sind nicht barrierefrei, oft nicht barrierefrei. Also spätestens da, wenn du in den Sandkasten möchtest oder so, dann siehst du halt, das funktioniert einfach nicht mit dem Rollstuhl. Bei uns im Ort, wir kennen uns da jetzt natürlich gut aus und da sind halt auch immer andere Freunde, die dann auch helfen können oder so, auch da sind. Aber ansonsten jetzt alleine mit ihm irgendwo hingehen in die Stadt oder so, das würde ich nicht machen, weil einfach zu viele Herausforderungen sind mit dem Rollstuhl, muss man einfach mal so sagen.
Ja. Glaubst du, es wäre einfacher, wenn es mehr Barrierefreiheit gäbe?
Absolut. Also wenn ich sehe, was da noch getan werden muss, es wird schon was getan, ja. Aber es ist halt immer noch nicht so optimal. Also Nachtleben zum Beispiel, dass du jetzt mal irgendwie feiern gehst mit Freunden, das kannst du eigentlich abhaken, wenn du irgendwo auf die Toilette möchtest mit dem Rollstuhl oder zum Beispiel auch mit der Bahn. Ich meine, du bist halt nicht wirklich flexibel. Du musst es immer nur 24 Stunden vorher anmelden. Also ich würde mir wünschen, wenn man einfach sagt, so, ich gehe jetzt einfach dahin und Barrieren wären kein Problem mehr. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich denke, wenn wir immer wieder darüber sprechen, dann wird sich da auch was verändern mit Sicherheit. Alles geht nicht, aber nach und nach denke ich schon, gerade auch an Spielplätze. Ich meine, es gibt auch Kinder, die im Rollstuhl sitzen. Ich würde mir wünschen, dass die Kinder einfach auf den Spielplatz gehen können und dass die da einfach schaukeln können, mit dem Rollstuhl auch. Es gibt Beispiele, wo es Spielplätze gibt, wo Kinder mit dem Rollstuhl hin können und auch schaukeln können. Aber es gibt noch zu wenige davon.
Ja, definitiv. Ich meine, du greifst im Alltag ja auch auf manchmal ein bisschen ungewöhnliche Hilfsmittel zurück, zum Beispiel auf ein Skateboard. Wie bist denn du auf diese Idee gekommen?
Also ich bin schon als Kind hatte ich schon mal ein Skateboard und fand das schon ganz cool damit. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, also irgendwann, ich weiß gar nicht, woher das kam. Ich habe nur gedacht, so Skateboard, da drauf sitzen wäre schon eigentlich ganz geschickt. Ich glaube, sogar Dennis hatte das vorgeschlagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann bin ich da drauf gesessen und Rangi, also unser Sohn, der wollte dann auch drauf sitzen. Und dann haben wir gedacht, das können wir doch eigentlich mal zu unserem Hobby machen. Von daher bin ich ganz gerne auch mit dem Skateboard unterwegs. Ja, macht auch echt Spaß. Also auch so schnell zu fahren. Ich mag halt auch so gerne schnelle Sachen, also auch schnell fahren oder so. Und das geht ganz gut auch, ja.
Du teilst deinen Alltag ja auch ein bisschen auf Social Media, hast knapp 350.000 Follower. Jetzt ist Social Media ja auch nicht immer nur eine Welt, wo es nette Kommentare gibt. Gibt ja auch manchmal Hass und Hetze. Ist es was, was dir auch begegnet?
Ja, also das begegnet immer wieder Menschen, die irgendwie auf Social Media irgendwas machen. Du hast immer irgendwelche Kommentare oder jeder will halt seinen Senf dazugeben oder auch einfach irgendwas negativ kommentieren. Natürlich gibt's das. Also das habe ich schon, aber die meisten sind ehrlich gesagt positiv. Also natürlich, als ich dann schwanger war, dann kamen so Kommentare, wie kannst du denn eigentlich ein Kind bekommen oder so, das ist doch unverantwortlich oder so, solche Sachen. Und das gibt's natürlich, klar, gibt's das. Aber das ist nur so ein geringer Teil. Die meisten Menschen sind eigentlich, finde ich, sehr, sehr nett.
Genau, ich frage nämlich nach, weil du das ja auch mit sehr viel Leidenschaft betreibst. Was sind da so deine Ziele dahinter? Gibt es was Bestimmtes, was du den Menschen mitgeben möchtest?
Also ich muss an der Stelle sagen, mein Mann, also der Dennis, macht ja die Bilder und der macht sie auch ganz toll und die ganzen Videos und so, das macht er. Und was wollen wir eigentlich damit sagen? Wir hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt am Anfang. Was wollen wir damit? Also es werden Bilder rausgehauen. Aber ich würde sagen, eigentlich geht's nur darum, dass jeder sich zeigt auf seine Art und Weise. Und irgendwie scheinbar, dass das Unperfekte in Anführungsstrichen, genau das auch zu zeigen. Weil die Gesellschaft ist vielfältig. Wir sind alle sehr vielfältig. Und ich finde das gut, wenn man das zeigt. Und wenn man einfach zeigt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, sich fortzubewegen und dass da auch niemand ausgeschlossen wird, dass es genauso okay ist, wenn jemand auf dem Boden sich vorwärts bewegt, genauso wie einer, der irgendwie da läuft. Also und das ist vielleicht, also ja, jeder darf sich ja auch das rausnehmen, was er möchte, aber da passieren auch wirklich viele gute Sachen einfach. Und da verändert sich auch die Gesellschaft, finde ich. Es verändert sich auch einiges dadurch.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Läuft. Würdest du sagen, es läuft bei dir im Leben?
Ja, läuft auf jeden Fall. Es ist ein, genau, also es läuft egal ob positiv oder negativ. Also beides ist im Leben immer wieder da. Das ist das eine, ich würde sagen, das eine akzeptieren, aber auch das andere zu akzeptieren, ist es wichtig. Also nicht nur das Positive, sondern auch Dinge, die herausfordernd im Leben sind. Und von daher ist das, denke ich, auch ganz wichtig, dass man, und das sagt vielleicht auch, das läuft, dieses einfach akzeptieren. Mhm. Also Akzeptanz, egal was ist, das einfach anzunehmen.
Wenn wir zum Schluss noch mal kurz in die Zukunft blicken, gibt es irgendwas, was du in den nächsten Jahren noch erreichen möchtest oder bewegen möchtest?
Also ich bin da immer, kann ich nie beantworten, tatsächlich nicht, weil ich bin da eigentlich sehr spontan bei allen. Und ich lasse das immer gerne einfach alles geschehen. Ich habe nie einen Plan. Also es gibt wirklich, gut, in meinem Job muss ich schon ein bisschen, was heißt ein bisschen, aber gut organisiert sein und planen. Aber für mich privat, dass ich denke, das soll in 2 Jahren oder das soll in 3 Jahren passieren, habe ich überhaupt nicht. Ich wünsche mir natürlich, dass wir weiterhin gut und gesund bleiben. Aber alles andere wird sich dann zeigen.
Schöner Schlusssatz. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du heute unser Gast warst. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns doch gerne an info@kirchenfernsehen.de.